gehen, aber ich versuche einfach eine Einleitung zu finden in die Predigt. Also versteht mich nicht falsch. Als Familie haben wir vor kurzem einen Brief bekommen und vielleicht lag derselbe Brief auch in eurem Postkasten. Absender war unser Strom- und Gasversorger und in diesem Brief wurden uns die neuen Tarife für Strom und Gas für 2023 angekündigt. Und ihr ahnt schon, was jetzt kommt. Ab 2023 haben wir, steht in diesem Brief, als Familie 36% mehr für Strom zu bezahlen, für Gas zu bezahlen. Und bei Strom sogar, sage und schreibe, 87%. Das tut richtig weh. Als ich den Brief las, hat es drei Dinge in mein Herzen bewirkt. Das erste, was ich meiner Familie sagte, war, das macht absolut keinen Spaß. Wirklich keinen Spaß. Alles wird teurer. Also dieser Brief hat mir die ganze Freude geraubt. Neben dem ärgerte mich der Brief auch sehr und ich habe mir überlegt, den Versorger anzuschreiben und ihm mal so richtig meine Meinung zu sagen, was dieser Brief so in unserer Familie bewirkt. Und drittens bewirkte der Brief in meinem Herzen Sorgen. Sorgen, ich habe mich gefragt, wie soll das nun weitergehen? Wie können wir bei den ganzen Preisexplosionen auch zukünftig unsere Rechnungen bezahlen? Diese drei Dinge bewirkte dieser wirklich nicht schöne Brief. Und vielleicht ging es dir ähnlich, als du auch so einen ähnlichen Brief in deinem Postkasten die Tage erhalten hast und hast es auch so in deinem Herzen bewegt, diese drei Sachen. Nun, wir befinden uns in der Adventszeit. Heute haben wir, wie schon gehört, den ersten Advent. Und in nur wenigen Wochen feiern wir Weihnachten. Und wie jedes Jahr setzen wir aus in dieser Zeit in der Predigtreihe und wir beschäftigen uns mit Advent, mit Weihnachten, um uns einstimmen auf dieses wunderbare Fest. Aber die Frage ist jetzt, was hat Advent mit dem Brief zu tun und der schlechten Nachricht, die wir als Familie bekamen? Bruno hat schon gesagt, Advent bedeutet ja vom Wort her Ankunft oder Erscheinung. Und das deutet darauf hin, was vor über 2000 Jahren geschah. Menschen, sie warteten auf den verheißenen Messias, ich denke auch an Simon und Hanna im Tempel. Und eines Tages war der Messias da, er wurde geboren in Bethlehem als wahrer Mensch und als wahrer Gott. Und heute warten wir als Gemeinde auch auf die Ankunft unseres Herrn. Wir leben im Advent und die Zeichen der Zeit erkennen und verstehen wir, der Herr ist nahe, er ist sehr, sehr nahe. Und dieses Wissen und der verbundene Text heute hilft mir, hilft uns, wenn solche schlechte Nachrichten wie dieser Brief in unser Leben kommen, die uns die Freude vertreibt, die den Ärger und die Sorgen vermehren. Dieser Text steht im Philipperbrief und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann möchte ich euch bitten, dass ihr den Philipperbrief aufschlagt zu Philipper Kapitel 4. Philipper Kapitel 4. Ich liebe übrigens den Philipperbrief, weil er so persönlich ist. Er ist zwar nicht ganz so ein typischer Adventstext, aber ein sehr passender Text, auch für unsere Situation, in der wir leben. Philipper 4, die Verse 4 bis 7, da gibt Paulus uns Anweisungen angesichts der bevorstehenden Wiederkunft Jesu, die uns stärken sollen in dieser Zwischenzeit. Und das war auch ein Zweck des Briefes, des Philipperbriefes. Philipper 4, die Verse 4 bis 7 lese ich. Hier schreibt der Apostel Paulus vom Gefängnis in Rom: Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung und eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Lass uns nochmal beten. Unser Vater im Himmel, danke, dass du uns Hilfe anbietest für so viele Lebenssituationen. Hilfe durch dein Wort, durch deinen Geist. Und wir bitten dich, dass wir verstehen dein Wort, was du uns zu sagen hast, auch an diesem Morgen. Amen. Der Kontext ist hier eigentlich Uneinigkeit in der Gemeinde zu Philippi. Und Paulus benutzt die Tatsache, dass der Herr nahe ist, als Grundlage für seine liebevollen Appelle in der Zeit, bevor der Herr kommt. Auch in unserer Zeit, bevor der Herr kommt. Lass uns drei dazu ansehen. Das erste ist, der Herr ist nahe, freue dich alle Zeit in ihm. Der Herr ist nahe, freue dich alle Zeit in ihm. Nochmal Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Seht, wenn Probleme da sind in der Gemeinde, in der Welt, in der wir leben, wenn wir solche Briefe bekommen wie in der Einleitung, dann denken wir oft als Menschen, als Christen negativ. Aber wir sollten eigentlich eine andere Einstellung zum Leben haben. Paulus ermutigt die Philipper und alle Christen, freut euch, und zwar ohne Unterbrechung, freut euch. Paulus errichtet sich hier wieder an die Gesamtgemeinde zu Philippi und er appelliert an sie, sich zu freuen, obwohl es auch Uneinigkeit, obwohl es Streit gab in der Gemeinde. Und wenn gleich die Freude nicht das Hauptthema im Philipperbrief ist, ist die Freude doch etwas, was den ganzen Brief durchzieht. Und Paulus hatte die Gemeinde schon in Kapitel 3, Vers 1 ermutigt, sich zu freuen. Und nun wiederholt es sich und das Thema erreicht sogar einen Höhepunkt hier. Aber warum? Weil es eben der Gemeinde eine große Not war, die Freude. Das gab's keine Freude im Herrn. Die hatten keine Freude. Es gab viele Dinge, warum die Freude weg war in Philippi. Paulus war zum Beispiel im Gefängnis. Epaphroditus, ihr Abgesandter zu Paulus, war sehr, sehr krank. Es gab Angriffe von ihr Lehrern in der Gemeinde, es gab Uneinigkeiten, dass unter anderem zwei namentlich genannte Schwestern in einem allseits bekannten Streit lebten. Aber dagegen zu wirken, sollten die Philipper sich freuen, alle Zeit. Und Paulus wiederholt es sogar, er sagt, wiederum will ich sagen, freut euch. Wir wenden jetzt vielleicht innerlich ein und sagen, Paulus, weißt du hast überhaupt keine Ahnung, wie mein Leben aussieht. Ich soll mich freuen, alle Zeit. Du weißt gar nicht, wie es mir geht. Du weißt nicht, wie es ist, unheilbar krank zu sein. Wie es ist, wenn man Kinder hat, die rebellieren. Wie es ist, Probleme in der Schule, in der Familie, in der Gemeinde, in der Arbeit zu haben. Wie es ist, eine Familie ernähren zu müssen in einer Welt, wo alles teurer wird. Wie es ist, schlimme Dinge zu erfahren, verarbeiten zu müssen. Meine Umstände machen klar, ich kann mich nicht freuen, das ist unmöglich. Und seht, oft machen es die Beschwernisse und Bedrängnisse des Lebens beinahe unmöglich, dass wir uns freuen. Aber interessant, Paulus, er verlangt gar nicht von seinen Lesern, die ganzen Schwierigkeiten in ihrem Leben zu ignorieren und wie jemand, der auf Drogen ist, einfach wie in einem Smiley durch das Leben zu laufen. Es gibt nämlich etwas Entscheidendes bei der Freude. Und was ist das? Paulus sagt es, der Gegenstand der Freude ist der Herr. Freut euch im Herrn alle Zeit. Seht, Paulus selber ist, als er den Brief schrieb, im Gefängnis in Rom. Und dort geht es wirklich um sein Leben. Also er ist hier in großer Lebensgefahr. Und er weiß nicht, ob er da noch lebend rauskommen wird. Und käme auf die Idee, im Gefängnis nach allzeitiger Freude zu suchen. Es war kein Ort der Freude. Aber genau da schrieb Paulus diesen wunderbaren Brief. Und der Heilige Geist benutzt den Apostel Paulus, um uns klarzumachen, dass die Freude eines Christen nicht von seinen Umständen abhängig ist. Paulus saß im Gefängnis, äußerlich konnte er sich nicht freuen, aber er konnte sich innerlich freuen im Herrn. Er nahm seine Freude in Christus mit ins Gefängnis hinein. Und deshalb war die Freude sein ständiger Begleiter. Und wir lernen daraus, wahre Freude ist nicht abhängig von äußeren Umständen. Ungeachtet der Tatsache, dass wir viele Gründe haben, uns nicht zu freuen, kann der Herr und was wir in ihm haben, uns dennoch Anlass zur Freude geben, sodass wir uns immer freuen, auch wenn das Leben selber schlecht, ganz schlecht aussieht. Unabhängig von den Lebensumständen, aber abhängig von einer intimen Beziehung zu Jesus, freuen wir uns in ihm. Wir haben eine untrennbare Verbindung zu Christus und das ist unsere Freude allezeit. Seht, man kann diese Freude im Herrn mit folgenden vergleichen. Wir stellen uns eine Kerze vor, die draußen steht und diese Kerze brennt, aber sie steht ja draußen und ist im Wind. Und der Wind versucht ständig, diese Kerze auszublasen. Und unsere Umstände und Probleme und Sorgen und Nöte sind auch diesem Wind ähnlich, der ständig diese Freude ausblasen möchte. Und so ist auch die Freude in der Welt, die kommt und geht und wieder weg ist. Und so flackert das Licht und droht ständig auszugehen. Aber seht, wenn man die Kerze, jetzt muss ich sie ausblasen, wenn man die Kerze in ein Glas stellt und dann anzündet, dann schützt das Glas die Kerze, sodass egal, ob der Wind weht, er kann wehen, wie er will, die Kerze brennt weiter, die Freude ist weiter da, die Kerze hält stand dem Wind. Und seht, so ist eigentlich die Freude im Herrn, unsere Freude im Herrn. Das Glas ist der Herr. Und egal, wie der Sturm in unserem Leben weht, wie schwer unsere Umstände auch sind im Leben, wir können uns doch freuen, weil Jesus sie bewirkt, weil Jesus da ist und diese Kerze brennt weiter. Und seht, wie schnell vergessen wir den Herrn in unserem Leben. Wir vergessen, dass er bei uns ist in jeder Lage. Wir vergessen, dass er immer alles unter Kontrolle hat. Wir vergessen in unserem Leben oft, wer wir sind in Christus, was Christus für uns getan hat, wie wir beschenkt sind in Christus. Wir vergessen seine Liebe und seine Gnade. Folge ist, diese Kerze geht aus, die Freude ist weg. Sorgen machen sich breit. Aber die Freude ist durch Christus allezeit möglich, der uns diesen Schutz gibt. Freude ist ja im Altgriechischen mit dem Wort Gnade verwandt. Das heißt, echte Freude bekommt man immer in Verbindung mit der Gnade Gottes, die wir in Christus geschenkt haben und die ein fester Standpunkt ist in unserem Leben. Freude horizontal mit Gefühlen kommt und geht, das sehen wir bei unseren Kindern, wenn sie das Weihnachtsgeschenk bekommen, freuen sie sich, aber dann ist die Freude ganz schnell verflogen und sie brauchen wieder etwas Neues. Und seht, Weihnachten ist mehr als irgendwelche Freude über das Fest. Der Grund, warum wir Weihnachten feiern, ist das Fest, ist das Kind in der Krippe und er bringt durch sein Kommen wahre Freude, weil wir durch den Glauben an ihn befreit wurden von unserer Schuld, von der Herrschaft Satans, weil wir Vergebung unserer Schuld haben, weil ein heiliger Gott uns in Christus angenommen hat und weil wir in ihm unseren wunderbaren Gott und König auf diese Erde erkamen, den wir durch sein Wort schauen dürfen und den wir in alle Ewigkeit verehren werden. Lukas 2 kennt die Verse, wo die Engel zu den Hirten sprachen, Verse 9 bis 10, sagten sie, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch etwas Freude. Nein, kein etwas Freude, sondern große Freude. Es ist eine große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute der Retter geboren, Christus, der Herr in der Stadt Davids. Christus ist das Kind, das Hoffnung bringt in unsere Dunkelheit. Und diese Hoffnung bringt große Freude für unser Leben. Und diese Freude am Herrn ist deine und meine Stärke. Und nur sie macht uns unabhängig von der Freude der Erde, von dieser Welt. Und auch wenn sich die Umstände dein Leben nicht ändern, freue dich in dem Herrn. Der Herr ist nahe, freue dich in ihm. Und durch die Verbindung mit Jesus und durch den Glauben ist das immer möglich. Und über alle schlechten Nachrichten unserer Tage ist das die gute Nachricht, die immer bestehen bleibt und uns andauernde Freude bringt. Diese Freude im Herrn hat eine Auswirkung, die sichtbar wird im Umgang mit anderen Menschen. Das bringt uns zu dem zweiten Appell von dem Apostel Paulus in Anbetracht dessen, dass der Herr nahe ist. Das zweite ist, der Herr ist nahe, sei milde in ihm, sei milde in ihm. Nochmal Vers 5 lese ich in Philipper 4. Eure Milde sollen allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Nach der Freude im Herrn, die am meisten ja in der Beziehung zu Gott Ausdruck findet, fährt Paulus fort und spricht die Beziehung der Christen zu den Menschen an, dessen Freude im Herrn sich auswirkt. Und wer selbst voll Freude ist, macht gerne auch anderen Freude. Er gibt ab, er verzichtet gerne auf Ansprüche und Rechte. Paulus betont, das soll euren Umgang mit allen Menschen charakterisieren. Eure Milde. Das griechische Wort für Milde kommt nur 5-mal im Neuen Testament vor, gleich 2-mal in den Charaktermerkmalen eines Ältesten. Für ihn ist Milde ein Muss, für den Dienst sich zu qualifizieren. Das Wort bedeutet selber nachgiebig sein, sanftmütig sein, sich auch als Gentleman erweisen, könnte man sagen, bereit Zugeständnisse zu machen, bereit sein, den unteren Weg zu gehen, wohlwollend, nachsichtig oder nicht mit aller Schärfe auf sein Recht bestehen. Es beinhaltet auch, dass man großzügig ist mit anderen Menschen, dass man barmherzig und nachsichtig ist mit ihren Fehlern, mit ihren Sünden und auch Versagen. Hier finden wir das Wort nur 5-mal im Neuen Testament, aber wenn wir uns dasselbe Wort in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments anschauen, in der Septuaginta, dann ist interessant, es wird oft gebraucht für Gott und sein Verhältnis zu Israel. Seht, Israel war oft ungehorsam. Sie rebellierten gegen Gott. Und Gott hätte sehr wohl das Recht gehabt, Israel zu vernichten. Aber er tat es nicht. Er hat nicht auf seine Rechte beharrt. Er war milde mit ihnen und zum Vorbild. Und Paulus ergreift das auf. Wenn ihr Streit habt, muss jeder von euch bereit sein, nicht auf sein eigenes Recht zu beharren, sondern gnädig und barmherzig zu sein. Auch Jesus war milde, er war bereit, in diese Welt zu kommen, sich zu erniedrigen oder wie Paulus in Philipper 2 ausdrückt, sich ganz zu entleeren, obwohl er wusste, was ihm hier erwartet auf dieser Welt. Und warum war Jesus das? Weil Jesus milde war und bis heute ist. Betonung auf alle Menschen gilt auch jenen, die das nicht verdient haben. So wie wir denken. Schlag mal zu Philipper 2, die Verse 14 bis 15. Da schreibt Paulus: Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, ungescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Ja, wir leben unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, wie Paulus hier sagt. Die Menschen sind böse und sie haben von sich aus keine Milde verdient. Und doch sollen wir milde sein zu ihm. Paulus begründet warum? Weil der Herr nahe ist. Es kann sowohl räumliche Nähe bedeuten, sprich, dass der Herr immer bei dir ist, in jeder Situation dir helfen kann. Aber es kann auch zeitliche Nähe, sprich, dass der Herr bald wiederkommt, um uns zu sich nach Hause zu holen. Und das ist vielleicht der größte Grund, dass diese Welt nicht unsere Heimat ist, so wie wir auch gesungen haben in meinem Lied heute Morgen. Und deshalb wir auch nicht an Dinge hängen. Und dass wir damit auch ein Zeugnis sind für die Menschen in der Milde zu ihnen, um sie für das Evangelium zu erreichen. Denn die Finsternis, die bekämpft man nicht mit Fußtritten, sondern man zündet eine Kerze an. Ein Beispiel oder eine Fabel von Sonne und Wind illustrieren das. Die beiden, sie haben sich gezankt, wer von ihnen der Stärkere wäre. Der Wind sagt, ich werde dir beweisen, Sonne, dass ich der Stärkere bin. Siehst du dort den alten Mann in seinem Mantel? Ich wette, dass ich ihn eher als du dazu bringen kann, seinen Mantel auszuziehen. Die Sonne verbarg sich hinter einer Wolke und der Wind blies, bis ein Sturm heranwuchs. Aber je stärker der Sturm wütete, desto fester wickelte sich der Mann natürlich in den Mantel. Schließlich ließ der Wind nach und gab das Rennen auf. Und dann kam die Sonne hinter der Wolken hervor und sie lächelte den alten Mann freundlich an. Es dauerte nicht lange, da wischte sich der Mann die Stirn und zog seinen Mantel aus. Sagte die Sonne zum Wind: Milde und Freundlichkeit sind stärker als Wut und Gewalt. Und Milde und Freundlichkeit sind starke Mittel für uns zum Zeugnis für unseren Herrn in der Zwischenzeit. Und wir sollen als Christen als Nachgiebige bekannt sein. Nicht, dass wir uns alles gefallen lassen und dass die Leute auf uns rumtreten und wir daran kaputt gehen. Das nicht. Aber wir sollen an der Milde bekannt sein. Das Gegenteil von Milde ist stur sein oder auf seinen eigenen Weg seine eigenen Rechte beharren. Und ich bekenne euch da ganz offen und ehrlich, ich habe da große Kämpfe in meinem Leben, milde zu sein. Ich habe euch am Anfang erwähnt, was ich hier gerne geschrieben hätte in unserem Versorger als Antwort auf diesen Brief. Es fällt mir schwer, milde zu sein in einer Ellbogengesellschaft, wo sich jeder nur durchsetzt und den anderen niederdrücken möchte. Das ist extrem schwer, da milde zu sein. Aber seht, Gott hat uns in seine Gnade zuteil werden lassen. Er hat uns die allzeitige Freude im Herrn geschenkt, damit wir durch diese Freude im Evangelium freundlich und milde zu allen sein können. Dass wir eben unter anderem in Meinungsverschiedenheiten nicht auf unser Recht bestehen, sondern in Demut loslassen können. Und dafür sollen wir als Christen bekannt sein, sagt Paulus. Dafür sollen uns die Nachbarn, die Schulfreunde, die Arbeitskollegen kennen. Und unsere Freude im Herrn, die eine innere Haltung ist, nicht von äußeren Umständen abhängig ist, mag vielleicht diesen Menschen nicht sichtbar sein, den Nachbarn, den Schulkameraden, den Arbeitskollegen. Aber die Art und Weise, wie wir uns mit ihnen verhalten, ob freundlich oder schroff, das fällt jedem ins Auge. Und wer selbst voller Freude im Herrn ist, macht gern anderen Freude, möchte milde sein, möchte verzichten auf Ansprüche und Rechte. Und dafür ist es eben immens wichtig, dass wir nicht vergessen, der Herr ist nahe. Und wir brauchen keine Angst haben, dass wenn wir milde sind, wir zu kurz kommen. Und wenn der Herr kommt und sein Reich aufrichtet, wer hat dann noch Lust an irgendwelche Rechthabereien, irgendwelche Sachen, um die wir uns heute vielleicht zanken und streiten? Den Sanftmütigen wird dann die Erde zuteil werden, sagt Jesus selber in Matthäus 5, Vers 5 in der Bergpredigt. Und Paulus schrieb den Christen schon in Philippi: Wenn der Herr kommt, dann wird er ihren Leib der Niedrigkeit umgestalten. Und er sagt ihnen in Kapitel 3, Vers 20, dass ihr wahres Bürgerrecht dort ist, wo der Herr kommt. Ihr Bürgerrecht ist dort. Es war den Philippern ein großes Vorteil, das römische Bürgerrecht zu besitzen. Sie genossen dadurch unter anderem auch Steuerfreiheit und andere Vorzüge. Aber das ist nicht vergleichbar zu dem himmlischen Bürgerrecht. Freude im Herrn und Milde zu allen Menschen waren Appelle Paulus im Angesicht dessen, dass der Herr nahe ist und es sich darin begründet. Und ich denke, unsere Probleme werden sehr klein, wenn wir das im Blick haben. Der dritte Appell noch in Versen 6 bis 7. Der Herr ist nahe, vertraue ihm. Der Herr ist nahe, vertraue ihm. Lass uns nochmal die Verse 6 und 7 lesen in Philipper 4. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebete und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Freude und Güte sollten eigentlich zusammen mit dem Bewusstsein, dass die Rückkehr Christi unmittelbar bevorsteht, jede Angst und Sorge vertreiben. Und ich denke, wie gut hat's doch die Gemeinde Jesu. Sie kann im Angesicht dessen, dass der Herr bald wiederkommt, und wenn hier auf dieser Erde alles zusammenbricht, kann sie doch voller Freude, voller Milde und jetzt auch voller Sorglosigkeit sein. Aber ich frage euch, frage mich, sind wir das? Ihr kennt es alle, es sind Sorgen, die uns Menschen bedrücken. Besorgtsein bedeutet hier negativ. Es gibt ja auch ein positives Besorgtsein um andere Menschen. Aber diese Sorgen hier sind negativ, die Paulus hier meint. Es bedeutet bekümmert, ängstlich, verzweifelt oder betrübt sein. Es ist ein ängstliches und schmerzliches Vorausdenken, ohne die Gewissheit mit den vorhandenen und drohenden Schwierigkeiten fertig zu werden. Und Sorgen sind wirklich eine ganz schwere Last für uns Menschen. Und sie sind sehr gefährlich für unser Christenleben, da sie uns für das Reden Gottes taub machen können. Und deshalb muss Paulus die Gemeinde in uns zurufen, seid um nichts besorgt. Aber wie geht das? Was machen wir mit der Last der Sorge, wenn sie auf uns lastet? Wie können wir sie loswerden? Es geschieht durch den Gegensatz in Vers 6, durch das Gebet. Im Gebet handeln wir bringen es Gott und dann handelt Gott, wie Paulus deutlich macht. Die Antwort auf das Sorgen der eigenen Dinge im Leben ist das Gebet. Nicht Sorgen falten, sondern Hände falten, heißt die Devise. Denn Sorgen und Gebet vertragen sich nicht. Bengel, er sagte, Sorgen und Beten widerstreiten sich mehr als Wasser und Feuer. Oder Zwingli schrieb, die Sorgen treiben mich ins Gebet, und Gebet treibt die Sorge wieder hinaus, wieder weg. Paulus beschreibt in mehreren Begriffen, in Vers 6, die Gemeinschaft des Gläubigen mit Gott im Gebet, mit Flehen, mit Danksagung, mit Bitten. Wer Gott im Gebet seine Sorgen und Anliegen bringt, wird folgende Antwort Gottes erfahren. Die Antwort Gottes auf das Gebet ist was? Ist sein Frieden. In diesem Fall ist uns der Herr sehr nahe und will uns Frieden schenken, der unseren Verstand übersteigt. Deshalb kann man diesen Frieden auch nicht erklären. Der Ausdruck der Friede Gottes in dem Zusammenhang kommt nur hier im Neuen Testament vor. Es ist ein Friede, der in den Umständen von Gott kommt. Und es ist nicht der Friede mit Gott, den wir in Christus schon geschenkt bekommen haben. Und der Friede Gottes, er schenkt der bedrängten Seele, die voller innere Unruhe ist, sie beschenkt ihre Ruhe und Gelassenheit, obwohl sich wieder die Umstände gar nicht ändern. Der Friede Gottes übersteigt unseren Verstand, der bewahrt unsere Herzen und Gedanken in Christus. Verstand, Herz, Gedanken sind hier Ausdrücke, das unseren inneren Menschen meinen. Unser Herz, das ist ja der Ort, wo die Sorgen wachsen und wo wir die Sorgen auch verarbeiten, wo wir sie ständig bearbeiten und von der Seite, von der Seite, von der Seite anschauen. Und seht, dort setzt Gott an. Und er bewahrt dort unser Herz. Und weil wir mit Christus vereint sind, bewahrt er mit seinem Frieden das innere Wesen. Bewahren ist hier ein militärischer Begriff, der so viel bedeutet wie ständig bewachen. Das Wort kommt auch nur 4-mal im Neuen Testament vor. Die Philipper konnten mit dem Wort viel anfangen. Warum? In Philippi gab es viele Soldaten, die dafür da waren, feindliche Angriffe auf die Stadt abzuwehren. Und Paulus, er benutzt hier das wunderbare Bild. Er gebraucht die geografische Lage der Stadt und eine wichtige geistliche Wahrheit im Leben eines Gläubigen zu zeigen. Gott hat eine Garnison, das heißt ein Wächter für unseren inneren Menschen und das ist sein Friede. Und wie die Soldaten in Philippi die Stadt bewachen, so bewacht Gottes Frieden unsere Herzen und Sinne, sprich unseren Innenmenschen, unsere Gedanken, unsere Gefühle, auch wenn sich äußerlich nichts ändert. Und wie schön, wenn es um Sorgen geht, können wir den Frieden Gottes erleben. Es geht in dem Zusammenhang nicht um Entscheidungen, wo wir oft sagen, ja, ich habe den Frieden Gottes in irgendwelchen Entscheidungen. Darum geht es gar nicht. Es geht um Sorgen und darin können wir den Frieden Gottes erfahren. Und Paulus selber erlebte den Frieden Gottes im Gefängnis. Er hätte besorgt sein können um sein eigenes Leben, was ständig in Gefahr war. Es hätte ihn innerlich auffressen können, wie wir das auch aus unserem Leben kennen, wenn wir voller Sorgen sind. Aber weil Paulus im Gebet, im Flehen war zu seinem Gott, bewahrte der Friede Gottes ihn in dieser Situation. Und seht, der Friede Gottes kann auch dich, kann auch mich bewahren. Auch wenn sich äußerlich nichts ändert an unserer Situation, auch wenn du weiter krank bist, auch wenn du weiter Schwierigkeiten hast, auch wenn du weiter arbeitslos bist, auch wenn die Inflation steigt und diese Welt, in der wir leben, immer mehr am Rad dreht. Der Friede Gottes kann uns bewahren, sodass du über diese Dinge stehst, sodass du vertrauensvoll bist zu deinem Gott in jeder Lage, sodass Sorgen in dein Leben keinen Raum gewinnen. Gebet und Danksagung erwachsen aus dem Vertrauen auf Gott. Es ist ja oft so, dass Gott die Umstände in unserem Leben nicht verändert, aber er verändert oft den Beter, der zu ihm schreit. Und das tut Gott in seiner Größe, sodass wir die Dinge in unserem Leben ertragen können. Aber das kommt eben dadurch, dass wir beten und dass wir nochmal beten. Und indem wir unsere Anliegen im Glauben vor Gott zu bringen, danken wir Gott zugleich, dass er unsere Gebete hört und zu seiner Zeit auch erhören wird. Egal, in welcher Lage wir sind, wir können alle Dinge zu Gott bringen. Ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Kambeinbruch gehabt, hier in meiner Hand. Und ich stand vor der Operation und ich habe große Sorgen gehabt. Wie wird das werden? Wird meine Hand noch heil werden? Und die Ärzte haben mich, wie sie das immer vor einer OP so toll machen, die haben mich toll aufgeklärt, was alles so Riesen- und Nebenwirkungen gibt. Und es hat natürlich meine Sorgen vermehrt. Aber mit dem allen bin ich dann zu Gott gegangen, Gebet. Und dann habe ich erfahren, den Frieden Gottes, die Ruhe, die Gott dann schenkt, dass man ruhig sein kann. Und was wir in jeder Lage brauchen, das hält Gott für uns reichlich bereit. Und diese Hilfe erfahren wir durch Jesus Christus. Und ich habe nachgedacht, wie herrlich ist es doch, dass wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater haben. Dass unsere Sorgen uns nicht belasten müssen, sondern wir sie auf Gott werfen können. Seht, ein Mensch ohne Gott kann das nicht. Er kann nur das Sorgen mit sich selber ausmachen. Er kann auch nicht verstehen, dass wir in den schlimmsten Umständen Frieden mit Gott haben können. Frieden von Gott haben können. Seine Sorgen rauben ihn ja den Frieden. Und rauben uns oft als Christen auch den Frieden, wenn wir sie eben nicht zu Gott im Gebet bringen. Gott erkennt alle unsere Anliegen, Bitten und Sorgen. Und trotzdem fordert uns auf, sie ihm kundzutun. Und es gibt so viele Dinge, um die wir uns Sorgen machen können. Und dennoch sind wir aufgefordert, uns nicht zu sorgen. Sorgen, sie sind aus guten Gründen unbegründet. Es ist Zeitverschwendung. Es führt zu falschen Entscheidungen, es kostet dich Kraft. Jemand sagte, Sorgen nehmen dem Morgen niemals seine Schmerzen, aber sie entziehen dem Heute seine Kraft. Das machen Sorgen. Und sie schadet der Gesundheit und sie hindert deine Gemeinschaft mit Gott. Ein alter Landwirt hatte sich mal geschworen, er werde nie in ein Flugzeug steigen. Fliegen sei wie Vögel, sagte er. Eines Tages aus einer Notlage raus war er dennoch gezwungen, mit dem Flugzeug in eine entfernte Stadt zu fliegen. Als er dort ankam, bestürmten ihn die neugierig seine Verwandten und fragten, und wie war es gewesen, dein erster Flug? Ach, es war ganz schön, meinte er, aber eins will ich euch sagen. Ich habe mich auch keine Sekunde lang im Flugzeug voll mit meinem ganzen Gewicht auf den Stuhl gesetzt. Besorgt darum, dass dieser riesige Düsenflugzeug nicht stark genug sein könnte, sein ganzes Gewicht zu tragen, hatte sich nur auf die halbe Kante des Sitzes gewagt und versucht, sich so leicht wie möglich zu machen. Wir lächeln über diesen alten Bauern, aber ich frage euch, tun wir nicht oft dasselbe in unserem Leben? Sitzen wir nicht auch zuweilen ungemütlich angespannt da und bestehen darauf, unsere Anteil an der Last zu tragen, weil wir denken, der Herr, der kann uns nicht halten, der kann das nicht. Wir wissen zwar, dass die ewigen Arme unter uns ausgebreitet sind, die Arme Gottes, Aber irgendwie zweifeln wir dann doch wieder, ob sie auch uns wirklich stark genug sind für unsere Last, ob sie uns wirklich halten können. Und wir versuchen dann mit unserer Kraft uns zu Hilfe kommen, mit unseren Ideen. Und wie der alte Bauer in dem Flugzeug, lassen wir uns dann nicht mit ganzem Gewicht nieder, weil wir nicht wissen, ob uns die Arme Gottes wirklich tragen können. Und seht, hör mir doch auf damit, unsere Lasten mit den Allmächtigen zu teilen. Überlassen wir unsere Sorgen ihm. Er hat ja versprochen, er wird für uns sorgen und er wird uns halten bis zum greisen Alter. Seht, worin liegt die Wurzel, wenn wir uns Sorgen machen? Jesus bringt es in Matthäus 6, Vers 30 auf den Punkt, in dem er von Angst und Sorge warnt. Und er sagt, es ist ganz einfach. Der Grund für Sorge ist der Kleinglaube. Wir haben einen kleinen Glauben an Gott. Und das hängt oft damit zusammen, dass wir Gott nicht wirklich kennen. Ein Kleingläubiger hat wenig Vertrauen zu Gott. Und deswegen kommt er immer wieder in Versuchung, sich Sorgen zu machen. Und das ist der Grund dafür. Uns muss bewusst sein, dass wir mit den Sorgen direkt das Wesen Gottes angreifen. Denn es zeigt, dass wir nicht auf Gottes Weisheit, seine Souveränität und seine Macht vertrauen. Sie unterstellt Gott, dass er nicht weiß, was er tut. Sie zieht auch die Liebe Gottes in Zweifel, indem sie behauptet, Gott, er würde sich nicht um uns kümmern. Sie sieht auch die Kraft Gottes in Zweifel, dass sie meint, dass Gott mit den Umständen nicht zurechtkommt. Sorgen greifen Gottes Wesen an und deshalb sind Sorgen auch Sünde. Jemand sagte sogar, sich zu sorgen ist praktizierender Atheismus. Es ist eine Beleidigung Gottes. Sie stellt Gott in Frage, deshalb ist dieses Sorgen auch Sünde vor dem Herrn. Und Abi Dell schrieb, wir bitten Gott, unsere schlechten Gedanken und unser böses Temperament zu vergeben, aber selten, wenn überhaupt, bitten wir ihn um Vergebung für unsere Traurigkeit und für unsere Sorgen. Wann habt ihr schon mal Gott um Vergebung gebeten, weil ihr Sorgen hattet in euren Herzen? Ich musste überlegen und kann von mir sagen, eigentlich recht wenig, obwohl ich Sorgen habe in meinem Leben. Aber wir müssen es erkennen, das greift Gott an und als Sünde bekennen und zu Jesus bringen, ins Kreuz bringen und Vergebung erfahren. Und es lernen, Sorgen abzugeben im Gebet. Entweder du trägst deine Sorgen selber oder Gott trägt sie für dich. Er trägt alles für dich. Robert Wilhelm Schmidt, er war der Erfinder der Heißdampflokomotive, er sagte, ich habe nur eine Sorge, mich nicht zu sorgen. Entweder ich sorge mich und dann glaube ich nicht, oder ich glaube, dann sorge ich mich nicht. Lass uns zur Landung ansetzen. Im Angebracht dessen, dass der Herr nahe ist, haben wir uns drei Anweisungen des Apostel Paulus an die Philipper angesehen, die uns stärken sollen in der Zwischenzeit. Im Advent, bevor der Herr kommt, soll das uns stärken als Christen. Und alle drei Dinge werden uns genommen, wenn wir nicht im Glauben leben, wenn wir nicht auf Christus schauen. Das Leben in dieser Welt, in dieser Zeit, möchte uns das alles rauben. Die Freude in Christus, die Milde zu allen Menschen, sodass wir nur auf uns schauen, weil alle in Panik sind aufgrund der Umstände und auch das Vertrauen im Herrn. Die Menschen machen sich große Sorgen auf das, was kommt. Und das kann auch uns Christen anstecken. Aber die Adventszeit soll uns helfen, uns auf das Wesentliche zu besinnen. Selbst wenn man solche Briefe von Strom- und Gasversorger bekommt, wie in unserem Fall von der Einleitung. Der Herr ist nahe und das dürfen wir nicht vergessen. Und wie er eines Tages vor über 2000 Jahren an einen Tag gekommen ist, so wird er auch plötzlich kommen und er wird uns zu sich holen. Und deshalb haben wir allen Grund, ihr Lieben, wir haben allen Grund, uns zu freuen in unserem Herrn. Allen Grund. Und deshalb haben wir auch Grund und können zu den Menschen in dieser Welt milde sein. Es ist möglich durch Christus. Und deshalb brauchen wir uns drittens keine Sorgen machen auf das, was kommt. Der Herr hält und er hat versprochen, für uns zu sorgen. Der Herr ist nahe. Wie wunderbar ermutigend ist das für uns. sodass wir auch als Licht in dieser Welt leuchten können. Lass uns aufstehen und lass uns zusammen beten. Unser Vater im Himmel, danke für den Trost, den du uns zusprichst durch dein Wort, für die Anweisung, die du uns gibst, Herr. Wir haben sie so dringend notwendig, weil wir oft negativ reagieren auf die Umstände, die auf uns einströmen. Aber in dir, Jesus, können wir Überwinder sein und wir können im Glauben leben, nicht im Schauen, sondern im Glauben und diese Dinge überwinden, die uns betreffen. Danke, dass es uns gut geht in diesem Land noch immer. Danke, dass wir immer vertrauensvoll sein können zu dir, weil du bist der Vater, der uns hält und der uns durchtragen wird bis zum Greisenalter, so hast dein Wort ist versprochen. Und so hast du es zugesagt und darauf wollen wir vertrauen. Hilf uns, diesem Vertrauen zu leben und frei zu sein von Sorgen, auch von Freudlosigkeit oder Unfreundlichkeit. Herr, wir bitten dich, dass du uns Gnade schenkst und dass wir in allem dich verherrlichen, Jesus, deinen Namen preisen und loben in dieser Zeit. Amen.